Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Samstagmorgen, 10 Uhr in Deutschland. Tanina und Peter treffen sich zum Podcasten. Guten Morgen, kann man da eigentlich nur sagen.
Guten Morgen, Tanina.
Ja, früher ging es mal wieder nicht, Peter. Du lässt einen nie ausschlafen. 10 Uhr, das ist mitten in der Nacht.
Da fällt mir gerade ein, auf dem Weg hierhin.
Ja.
Ich bin ja mit dem Auto gekommen und da lief im Radio eine Werbung. Und die hieß, ich muss mal kurz überlegen, Arbeit oder Ausschlafen, egal, wir sind auch am Wochenende für euch da. Radio Gütersloh.
Oh Gott, Chapeau, bravo, merci. Jetzt hast du mich natürlich, ja, dann muss ich
so viel ran. Zum Thema Ausschlafen.
Nein, also für euch würden wir natürlich auch morgens um 5 aufstehen. Aber selbst dann, Peter, glaube ich, könnten wir es noch nicht allen recht machen, wie wir gerade an einer podcastübergreifenden Mail sehen. An der Stelle schöne Grüße an Sebastian, der hat den nämlich geschrieben. Der hat aber erstmal unseren allerliebsten True-Crime-Kollegen Philipp Fleiter angeschrieben. So, pass auf. Warum ich denn in Philipps Podcast, Verbrechen von nebenan, wo ich ja manchmal zu Gast bin, mehr quatschen würde als bei Tatort Krankenhaus? Das habe ich bisher ehrlich gesagt gar nicht so empfunden.
Ich auch nicht.
Herr Fleiter hat geantwortet, da musst du Tanina fragen. So, hat Sebastian dann auch gemacht und schreibt uns, ich finde euren Podcast richtig gut, aber immer zu kurz. Die Medizin ist so komplex, da geht garantiert mehr als 45 Minuten. Da hat er recht. Also ich glaube, wir könnten auch 3 Stunden machen. Ich finde das auch super, dass ihr euch von uns längere Folgen wünscht. Aber, so, das klingt jetzt wahrscheinlich wieder wie eine Ausrede. Das ist einmal in der Woche und neben unseren Hauptjobs, die wir ja auch noch haben, einfach ein bisschen schwierig. Das ist zumindest ein Grund.
Ja, wie ihr wisst, sind wir auch kein reiner Medizin-Podcast. Es geht um die juristische Aufarbeitung und wir recherchieren ja schon an vielen Stellen medizinisches Wissen und versuchen uns an passenden Einordnungen für euch, aber das ist einfach nicht unser Metier und da wollen wir und können wir uns nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wie gesagt, es freut uns und es ehrt uns auch, dass ihr mehr wollt. Und ihr bekommt gleich mehr auch von Tanina, damit die auch einen entsprechenden Redeanteil hat und Sebastian dann auch die Frage nicht mehr stellen muss. Ich habe da auch einen anderen Eindruck, dass ihr Redeanteil viel, viel größer ist als meiner, aber sie gibt das ja vor und ich muss das machen, was sie sagt. Sie ist ja die Geschäftsführerin von unserem kleinen Unternehmen.
Ja, wenn es nicht klappt, habe ich immer die neunschwänzige Peitsche neben mir liegen und da werfe ich dann immer nur so zwischendurch einen Blick drauf, dann weiß Peter,
das reicht,
wo es lang geht.
Aber ich traue mich trotzdem noch schnell was zu sagen. Der Podcast von heute trägt die Ziffer 112.
Also und ich wusste, dass du die nochmal besonders betonen wirst.
Ja, weil es sehr, sehr wichtig ist. Das sei einfach nochmal gesagt, man ist ja mitunter mal im Ausland unterwegs und wenn man dann auf eine Notrufnummer zurückgreifen muss und diese nicht kennt, dann kann es wirklich problematisch sein, weil man vielleicht die entscheidenden Sekunden, Minuten verliert. Und darum ist es so, dass in der ganzen EU die 112 die Notrufnummer ist. Und wir haben ja viele Hörer auch aus Österreich und der Schweiz und da ist die Notrufnummer die 144. Man kann aber auch die 112 anrufen, so viel ich weiß. Das ist in den beiden Ländern dann die Polizei und die vermittelt einen dann auch weiter. Aber sonst ist es die 144 und sonst bei uns 112 und Polizei weiß ja jeder 2 Folgen zuvor, wer aufmerksam zugehört hat. 110.
Genau.
Ja, soweit zu den allgemeinen Hinweisen und jetzt kommen wir zu einer Hörermail und die kommt diesmal von Nora.
Achso, liebes Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, Team. So einen langen Titel haben wir mittlerweile. Auch ich bin eine begeisterte Hörerin eures Podcasts, seit ich über Amboss von euch gehört habe. Stimmt, hat man mal eine Gastsendung. Ich bin selbst Ärztin und habe bereits viel von euch gelernt. Denn wie einer meiner Vorredner schon sagte, lernt man im Studium leider sehr wenig zu dem Thema. Also ich nehme an, sie meint den juristischen Teil. Im letzten Jahr habe ich die Fachärztinnenprüfung für Anästhesie gemacht und war froh, im Voraus eure Fälle gehört zu haben, sodass die Theorie zum Thema nicht ganz so trocken zu lernen war. Abgesehen davon kann man natürlich aus jedem Fehler selbst etwas lernen. Ich habe 3 konkrete Fragen an euch. Mir fällt auf, dass ihr relativ wenige Fälle aus dem Fachbereich Anästhesie vorstellt. Liegt das an der Auswahl oder gibt es tatsächlich eher wenige Behandlungsfehler in unserem Bereich?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass immer noch der, ich sag mal, Irrglaube vorherrscht, nach einer Narkose nicht mehr aufzuwachen, dass das das größte Risiko einer Operation ist. Das hat vielleicht gegolten vor 30, 40, 50 Jahren, aber mittlerweile ist die Anästhesie so ein sicherer, beherrschbarer Bereich, dass es da ganz, ganz selten zu Fehlern kommt. Die passieren auch, aber sind wirklich selten geworden. Und jeder, der Angst hat, nicht mehr aufzuwachen, dem kann die Angst genommen werden. Das ist wirklich eigentlich so gut wie nie der Fall. Also da keine Sorge, und in dem Bereich gibt es tatsächlich sehr, sehr wenige Behandlungsfehler, zumindest entdeckte Behandlungsfehler. Mhm. Wir wissen ja nicht, was unterhalb oder innerhalb der Narkose alles passiert. Aber es ist sehr, sehr selten, dass das eine rechtliche Auseinandersetzung nach sich zieht.
Ja, Nora, vielleicht kannst du das auch direkt nachvollziehen. Du hast ja die Erfahrung in dem Bereich. Dann fragt sie noch, wie sieht es denn mit dem Thema Schmerztherapie aus? Meines Wissens nach ist eine mangelnde Schmerztherapie ein häufiges Problem in Krankenhäusern. Laut der Deklaration von Montreal ist der Zugang zu Schmerztherapie jedoch ein fundamentales Menschenrecht. Sie fragt, gibt es in dem Bereich unbehandelter und nicht adäquat behandelter Schmerzen manchmal Klagen?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Auch in dem Bereich ist es sehr, sehr selten, dass da etwas justiziabel wird. Also ich kann mich jetzt kaum an einen Fall erinnern, wo wir da mal weiter juristisch tätig werden mussten. Ja, das ist ein Menschenrecht, aber es kann oftmals gar nicht umgesetzt werden. Da fehlen meistens die personellen Ressourcen, um adäquate Schmerztherapien durchzuführen. Da liegt wirklich vieles im Argen. Vielleicht mal die Frage an die Fachmediziner an dieser Stelle. Ich weiß, dass zum Beispiel in Frankreich Schmerzmittel in viel, viel größerem Umfang verabreicht werden als bei uns. Also bei uns ist man sehr zurückhaltend mit der Gabe von Schmerzmitteln. Das ist in Frankreich anders. Da wird gesagt, das ist das Wichtigste, dass der Schmerz erstmal gelindert wird. Da werden dann nicht nur 4 Ibo 400, sage ich mal, am Tag verabreicht. Ich weiß, es gibt natürlich ganz andere Schmerzmittel, aber diese Grenzen werden dann mal außer Kraft gesetzt für einen gewissen Zeitraum. Dann werden auch 10 oder 20, vielleicht nicht 20, aber auf jeden Fall eine deutliche Menge mehr verabreicht oder auch andere Schmerzmedikamente. Ich weiß nicht, wie das zu bewerten ist, ob das der richtige Weg ist, wie die Franzosen es machen oder wie bei uns. Also wäre mal eine interessante Frage an die Mediziner unter den Hörerinnen und Hörern.
Ja, lasst von euch hören, wir wollen auch dazu lernen. Und dann haben wir noch die dritte Frage von Nora. Ich habe bei euch gelernt, dass Lagerungsschäden im OP zu den voll beherrschbaren Risiken gehören. Macht es denn dann überhaupt Sinn, darüber aufzuklären, oder kann man sich das dann genauso gut sparen? In meiner vorherigen Klinik gehörte der Punkt zur Standardaufklärung.
Ja, das hat deine vorherige Klinik, Nora, völlig richtig gemacht. Natürlich muss man auch darüber aufklären, auch über alle voll beherrschbaren Risiken ist in besonderem Maße sogar aufzuklären, dass man sich in dem Bereich dann nicht noch zusätzlich angreifbar macht. Und es ist auch wichtig für den Patienten, für die Entscheidungsfindung des Patienten.
Nora, herzlichen Dank für deine wirklich spannenden Fragen. Super, dass du uns hörst. Und ganz großartig finde ich es, dass du wirklich bei uns was gelernt hast. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen nachliefern können. Vielleicht auch mit unserem heutigen Fall, in den wollen wir jetzt einsteigen.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's dann die fette Rechnung. Ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM. Das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus. Ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Und da geht es um Thomas. Thomas ist 60 Jahre alt und er lebt schon seit einem Jahr mit einer bitterbösen Diagnose. Er leidet an ALS, amyotrophe Lateralsklerose. ALS ist, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, eine unheilbare Krankheit des Nervensystems, die zur Zerstörung der motorischen Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark und schließlich auch zur Zerstörung der Muskeln führt. Bei ALS können bisher nur die Symptome in einem überschaubaren Rahmen gelindert werden, zum Beispiel durch Physiotherapie oder Logopädie, um die Lebensqualität noch ein bisschen länger zu erhalten. Aber ALS ist leider nach wie vor ein Todesurteil. Und es trifft oft Männer.
Ja, und das meist im Alter von 60 bis 80 Jahren, aber auch jüngere Menschen erkranken an ALS. Und das Grausame an der Krankheit ist, dass die Betroffenen bei klarem Verstand sind, während sich die Körperfunktionen langsam verabschieden.
Am Anfang ist es oft nur eine Kleinigkeit. Die Hand, die nicht mehr richtig zupacken kann, der Fuß, der nachzieht. Die Muskeln werden immer schwächer. Und irgendwann auch die Muskeln, die für das Sprechen und Schlucken zuständig sind und schließlich für das Atmen. Ich denke, das prominenteste Beispiel für ALS ist Stephen Hawking, der Physiker.
Ja, der vor gar nicht allzu langer Zeit auch dann daran verstorben ist oder an den Folgen daran. Der Stephen Hawking war allerdings auch gleichzeitig eine Ausnahme. Als er als bereits 21-Jähriger die Diagnose bekam, gaben ihm die Ärzte nur noch wenige Jahre. Er wurde allerdings 76. Mhm. Im Schnitt versterben ALS-Patienten nach der Diagnose auch heute noch etwa nach 3, 3,5, 4 Jahren. Wie Stephen Hawking 55 Jahre mit der motorischen Nervenkrankheit überleben konnte, führen Ärzte nicht nur auf die künstliche Beatmung und die Rundumbetreuung bei ihm zurück, sondern er litt an einer chronisch-juvenilen ALS, die langsam fortschreitet. 5 Jahre nach der Diagnose war er auf einen Rollstuhl angewiesen. Viele haben sicherlich das Bild vor Augen, wie er da im Rollstuhl sitzt. 1985 verlor er die Fähigkeit zu sprechen und verständigte sich seitdem mit einem Sprachcomputer. Er konnte sich über Jahrzehnte kaum noch bewegen und war trotzdem einer, wenn nicht der klügste Kopf seiner und unserer Zeit.
Mir ist auch noch ganz frisch in Erinnerung, weil es jetzt wirklich gerade erst gewesen ist, der Schauspieler Eric Dane, den man aus der Arztserie Grey's Anatomy kennt. Der hatte seine Erkrankung 2025 öffentlich gemacht und ist leider schon ein Jahr später verstorben. Also es ist wirklich unberechenbar, diese Krankheit. Und viele erinnern sich ja wahrscheinlich auch noch an die Ice Bucket Challenge. Das war ja ein riesen Trend im Internet, wo eben auf ALS aufmerksam gemacht wurde. Bei Thomas ist ALS mittlerweile auch schon weit fortgeschritten. Er wird zu Hause gepflegt, zum einen von seiner Frau Stefanie, als auch von einem ambulanten Pflegedienst. Mittlerweile ist seine Atemmuskulatur schwach geworden. Er braucht Unterstützung beim Atmen und es muss regelmäßig Schleim abgesaugt werden, damit die Atemwege frei bleiben. Und das Ganze auch nachts. Und deshalb ist auch jede Nacht eine Pflegekraft da. Ende Juli 2023 bereitet Stefanie ihren Mann gegen 22.15 Uhr für die Nacht vor, so wie jeden Abend. Thomas sitzt im Rollstuhl. Eine Viertelstunde später übergibt sie ihn an die Pflegekraft. Sie soll ihn absaugen, an das Beatmungsgerät anschließen und ihn durch die Nacht begleiten. Stefanie bleibt noch etwa 10 Minuten bei ihrem Mann. Dann geht sie mit der Pflegekraft ins Wohnzimmer. Die beiden unterhalten sich entspannt. Nichts deutet an diesem Abend darauf hin, dass die Nacht anders verlaufen wird als die vielen zuvor. Gegen 1 Uhr nachts geht Stefanie schlafen. Was dann passiert, erfährt sie erst später. Die Pflegerin wird sagen, dass Thomas gegen 3.15 Uhr geklingelt habe. Sie sei zu ihm gegangen, habe ihn auf die Toilette begleitet. Danach habe sie ihn im Hals abgesaugt und anschließend habe sich Thomas selbst im Mund noch abgesaugt. Dann sei er plötzlich bewusstlos geworden. Um 3.25 Uhr wird Stefanie wach, weil der Hund bellt und sie meint, durch die Schlafzimmertür zu hören, dass jemand ihren Namen ruft. Sie springt aus dem Bett, läuft die Treppe runter und steuert das im Erdgeschoss eingerichtete Krankenzimmer ihres Mannes an. Als sie durch die Tür kommt, sieht sie Thomas im Rollstuhl sitzen, weit vorne auf der Sitzfläche. Sein Kopf hängt nach hinten und sein Gesicht ist aschfahl und die Lippen weiß. Die Pflegerin sagt, sie solle sich hinter ihren Mann stellen, seinen Kopf anheben und ihm ins Gesicht schlagen, damit er wieder zu Bewusstsein kommt. Stefanie klatscht ihrem Mann leicht auf die Wange, sie ruft seinen Namen, aber es kommt keine Reaktion. Die Pflegekraft wird jetzt fordernder, Stefanie solle fester zuschlagen. Sie habe das auch schon getan, bisher ohne Reaktion. Stefanie schlägt erneut zu, kräftiger, aber Thomas reagiert nicht. Sie ist panisch, hört die Worte der Pflegerin nur noch wie durch einen Schleier. Irgendwas von Thomas sei nach dem Absaugen plötzlich bewusstlos geworden. Das könne ein Herz-Kreislauf-Zusammenbruch sein. Und die Pflegerin holt jetzt ein Stethoskop, hört Thomas ab und sagt dann zu Stefanie, wir müssen einen Rettungswagen rufen. Anschließend verbindet sie Thomas mit dem Beatmungsschlauch. Dann verlässt sie das Zimmer, geht ins Wohnzimmer, um zu telefonieren. Beim Hinausgehen sagt sie noch, Stefanie solle bitte aufpassen, dass ihr Mann nicht aus dem Rollstuhl rutscht. Stefanie bleibt allein zurück. Sie kniet sich vor Thomas, hält seinen Kopf fest und spricht ihn immer wieder an. Hörst du mich? Kannst du mich hören? Aber es kommt einfach nichts zurück. Sein Gesicht bleibt weiß, die Lippen genauso, die Augen sind nach oben gerichtet. Keine Bewegung, keine Reaktion. Aus dem Wohnzimmer hört sie eine Männerstimme über den Lautsprecher des Telefons. Legen Sie den Mann auf den Boden. Und die Pflegerin antwortet, das ist nicht möglich. Stefanie versteht das nicht. Sie ruft ins Wohnzimmer, warum geht das denn nicht? Aber sie bekommt keine Antwort. Und dann endet das Telefonat. Die Pflegekraft kommt zurück ins Zimmer, stellt das Beatmungsgerät auf den Boden und gibt Stefanie eine neue Anweisung. Sie solle sich hinter Thomas stellen, seinen Kopf festhalten und dann beginnt sie mit der Herzdruckmassage. Nach einiger Zeit trifft der Rettungsdienst ein. Als Stefanie mit den Helfern zurück ins Zimmer ihres Mannes kommt, sitzt Thomas immer noch im Rollstuhl. Die Pflegerin hält ihn, hat aber die Herzdruckmassage eingestellt. Der Rettungsdienst übernimmt jetzt sofort. Es geht auch alles ganz schnell. Thomas wird aus dem Rollstuhl gehoben, auf eine feste Unterlage gelegt und die Reanimation wird fortgesetzt. Und sie gelingt auch. Thomas' Kreislauf kann wiederhergestellt werden. Und jetzt, in stabilisiertem Zustand, wird Thomas ins Krankenhaus gefahren. Und in den ersten Untersuchungen dort, ja, da ergibt sich ein dringender Verdacht.
Nämlich auf eine kortikale Ischämie, ein Schaden im Gehirn verursacht durch Sauerstoffmangel. In den Unterlagen wird festgehalten, dass im häuslichen Bereich über einen Zeitraum von etwa 10 Minuten keine ausreichende Reanimation erfolgt sei.
Und damit hat sich der Zustand von Thomas grundlegend verschlechtert. Vor dieser Nacht war Thomas trotz seiner Erkrankung noch ansatzweise fit, also er konnte sich ja bewegen, er war ansprechbar. Nach dieser Nacht ist das nicht mehr möglich. Er liegt im Wachkoma und ja, 2 Monate später, Peter, verstirbt Thomas und wird zu einem Fall für deine Kanzlei, für dich.
Ja, die Ehefrau hat uns aufgesucht, sie ist Alleinerbin geworden und konnte daher den Fall auch weiter betreiben. Und hat uns das alles so geschildert, was sich zugetragen hat. Das haben wir dann zum Anlass genommen, kein Gutachten einzuholen, sondern im ersten Schritt erstmal zu klären, wen schreiben wir denn da an? War die Pflegerin irgendwo angestellt? War sie selbstständig tätig? Das ist erstmal die Frage der sogenannten Passivlegitimation, also denjenigen herauszufinden, den man anspricht, gegen den man die Ansprüche geltend machen kann. Das ist nicht immer so einfach, wir haben ja schon drüber gesprochen, in Fällen, wo es um Arbeitsunfälle geht und der Durchgangsarzt involviert ist, wer ist da Gegner? Beim Rettungsdienst, wenn der tätig wird, wer ist Gegner? Auch so bei Pflegekräften muss man erstmal schauen, findet man den richtigen Gegner? Mitunter passieren da schon die ersten anwaltlichen Fehler und man nimmt die falschen in Anspruch. Aber wir haben dann rausbekommen, wen wir in Anspruch nehmen können und haben dann aufgrund der Ausführungen von Stefanie selbst ein Anspruchsschreiben gefertigt.
Wem denn jetzt eigentlich?
Dem Pflegedienst, bei dem sie angestellt war.
Also.
Der war letztendlich unser Anspruchsgegner, sie selber auch. Aber erstmal haben wir mit dem Pflegedienst korrespondiert.
Nehmen wir mal an, sie wäre selbstständig gewesen und nehmen wir mal an, sie hätte keine Absicherung in Form einer Versicherung gehabt. Kommt sowas auch vor? Also ich spinne das jetzt gerade nochmal durch und man könnte ihr jetzt nachweisen, dass sie falsch gehandelt hat. Muss sie das dann selber bezahlen?
Letztendlich, wenn kein Versicherer eintrittspflichtig ist, beispielsweise sie hat im Vorfeld die Prämie nicht gezahlt und der Versicherer hat gekündigt und es gab den Zustand der Nichtversicherung, dann hätte sie selber zahlen müssen. Wenn sie auf keinen Versicherer zurückgreifen kann, dann bleibt es an der Pflegekraft oder, wir haben es ja schon gehört, auch am Arzt hängen. Es ist ja an sich die Verpflichtung gegeben, dass Ärzte auch entsprechend versichert sind. Aber es gibt immer noch Bundesländer, wo man auch ohne Versicherung tätig werden kann.
Ich denke gerade an Hebammen, die ja auch ein großes Problem haben auf dem Gebiet.
Ja, Hebammen sind ein spezieller Fall. Also die haben immer mein Mitgefühl, weil die sehr, sehr hohe Prämien zahlen müssen. Und ob die immer so gerechtfertigt sind, weiß ich nicht, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Beruf. Und die sind immer, wie die selber gerne sagen, mit einem Bein im Knast. Das stimmt zwar nicht ganz, aber so ein Stück weit mit einem Bein in der Haftung. Und wenn es da zu einer Haftung kommt, dann geht es mitunter um Millionenbeträge. Und das macht das Leben der Hebammen, der freiberuflichen Hebammen insbesondere, nicht leicht. Und da muss einfach was getan werden, auch meines Erachtens so von staatlicher Seite, dass die da entsprechende Unterstützung bekommen, weil sonst lohnt sich das gar nicht, so tätig zu sein als Hebamme. Hier mal ein Pro für alle Hebammen. Also das,
ich bin dabei.
Ja, das ist ein wichtiger Beruf und wenn man den unmöglich macht auszuführen, das kann nicht im Sinne unseres Staates sein.
So, jetzt
das
sind vielleicht wir wieder
mal als Exkurs, aber jetzt zurück.
Genau, wir sind davon Pflegerin geflattert, genau, wie so kleine Schmetterlinge. Also die Pflegekraft war Angestellte bei einem Pflegeunternehmen.
Genau, und wir haben zwei Vorhaltungen gemacht. Einmal, als Thomas bewusstlos geworden ist, dann hätte sie umgehend den Rettungsdienst rufen müssen und nicht noch selber da rumvorwerken dürfen. Und das ist ein Fehler gewesen, das hätte sie wissen müssen, das ist die erste Handlung und dann hätte sie ja die weiteren Maßnahmen ergreifen können. Das hat sie falsch gemacht, das war der Vorwurf. Und sie hat die Reanimation dadurch nicht früh genug durchgeführt und auch nicht fachgerecht. Und das muss sie einfach wissen als Pflegerin.
Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch an der Stelle gewundert habt, aber Thomas saß ja im Rollstuhl und genau, sie hat eine Herzmassage gemacht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie macht man das bei den Patienten im Sitzen? Wie will man denn da richtig ansetzen?
Genau, also man muss eine im Rollstuhl sitzende Person dann quasi auch aus dem Rollstuhl holen und dann die Reanimation durchführen, weil so im Rollstuhl sitzende Patienten kann man nicht ordnungsgemäß reanimieren. So zumindest dann auch die spätere Einschätzung des Rettungsdienstes, der ja auch dann telefonisch gesagt hat, holen Sie den Patienten, holen Sie Thomas aus dem Rollstuhl, legen Sie ihn auf den Boden und führen Sie dann die entsprechenden Reanimationsmaßnahmen durch. Das hat der Rettungsdienst ja später dann auch direkt gemacht.
Genau.
Aber sie hat sich ja geweigert, das zu tun und gesagt, das geht nicht. Und das war natürlich fehlerhaft. Und das haben wir entsprechend vorgehalten.
Du hast gesagt, also ihr habt ein Anspruchsschreiben verfasst und danach passierte etwas Ungewöhnliches.
Ja, ein Stück weit schon ungewöhnlich, weil es meldete sich der Versicherer des Pflegedienstes. Der hat gar nichts zum Sachverhalt geschrieben, also keinen einzigen Satz und hat gesagt, wir bieten Ihnen zum Ausgleich sämtlicher Schadensersatzansprüche einen Betrag von 20.000 Euro an.
So aus dem Nichts.
Ja, mehr oder weniger aus dem Nichts. Normalerweise kommt dann immer schon eine rechtliche oder eine tatsächliche Einordnung und die kam gar nicht, sondern nur einfach das Angebot. Da sage ich immer gerne, Nachtigall, ich höre dich trapsen. Also wenn eine Versicherung zu schnell ein Vergleichsangebot abgibt, ohne weitere Erläuterungen, dann ist immer Vorsicht geboten.
Dann haben die Hosen voll, würde ich mal sagen.
So kann man es zumindest lax formulieren, aber ja, das ist ein Stück weit so. Es ist häufiger, dass Mandanten kommen mit einem Vergleichsangebot eines Versicherers und ich habe schon an dieser Stelle häufiger gesagt, das ist in aller Regel untersetzt, also zu niedrig. Es ist eher selten, wenn Fachanwälte für Medizinrecht tätig werden, dass dann ein Angebot kommt, das dermaßen untersetzt ist im ersten Schritt. Später sind die häufig untersetzt, aber so ohne weiteren Kommentar. Das versuchen sie eigentlich nicht. Das versuchen sie eher dann auf die sachliche Ebene mit Begründungen zu bringen. Aber das war hier auch nicht, als wenn wir gar nicht dabei gewesen wären. Also direkt ein Angebot an Stefanie als Witwe von Thomas. Wir haben dann natürlich was gemacht?
Du hast auf die trapsende Nachtigall gehört und bist da nicht drauf eingegangen, auf dieses Angebot.
Richtig, weil im Endeffekt gab es neben Stefanie ja noch Kinder, und zwar 3 Kinder insgesamt. Und das sind Hinterbliebene, die sind nicht Erben geworden. Stefanie ist ja durch testamentarische Verfügung Alleinerbin geworden. Es gab aber noch die 3 Kinder. Und die haben möglicherweise einen Anspruch auf das sogenannte Hinterbliebenengeld. Und wir haben ja gehört, da gibt es keinen starren, festen, fixen Betrag, der da gezahlt wird. Aber Der bewegt sich immer so um die 10.000 Euro, mal ein bisschen drunter, selten drüber, aber so 10.000 Euro ist so eine Faustformel, die der Hinterbliebene geltend machen kann. Und das wären ja bei drei Hinterbliebenen, wenn wir Stefanie mal ausblenden, schon 30.000 Euro. Also waren die 20.000 deutlich untersetzt. Darum haben wir der Versicherung gesagt, nein, 20.000 ist keine Basis. Wir haben hier drei Hinterbliebene, wir haben die Erbin, wir haben die Beerdigungskosten. Schmerzensgeld von Thomas ist auch noch angefallen. Wir wissen, 2 Monate Leidenszeit ist nicht allzu lange bis zum Tode. Da gibt es nicht so viel Schmerzensgeld. Das hat dann die Versicherung veranlasst, ein neues Angebot abzugeben. Das war schon mehr als doppelt so hoch, nämlich 48.000 Euro haben sie dann angeboten und haben das dann entsprechend schriftlich abgefasst.
An der Stelle wird hier ein Begriff erwähnt, der mir jetzt noch nicht so wirklich was sagt. Klagloseinstellung. Was ist das?
Ja, also die haben geschrieben, wir zahlen 48.000 Euro zur Klagloseinstellung. Was heißt das? Das machen Versicherer ganz gerne, wenn sie wissen, in einem gerichtlichen Verfahren würden sie höchstwahrscheinlich unterliegen. Dann zahlen sie vorab einen Betrag, um einmal den Streitwert runterzusetzen, aber zum anderen auch so die Voraussetzungen für den Ausgang des Verfahrens für sich zu verbessern. Weil mitunter denken Gerichte, ja, die haben doch jetzt schon 48.000 Euro bekommen. Was wollen die denn noch mehr? Warum wollen die denn noch mehr einklagen? Mhm. Und das ist so ein bisschen so eine Art Stimmungsmache, dass das Pendel so ein bisschen zur Seite des Versicherers ausschlagen zu lassen, dass das Gericht so ein bisschen voreingenommen ist gegenüber der klagenden Partei im Sinne von, warum wollen die denn noch mehr? Das reicht doch. Und darum zahlt man einen Betrag zur Klagloseinstellung. Man kann dann auch nur noch den Differenzbetrag einklagen, den man meint, der einem zustünde. Der ist dann deutlich geringer. Die Kosten sind dann geringer für beide Seiten, aber auch für den Versicherer. Und er, wie gesagt, er versucht da so ein paar Pluspunkte beim Gericht zu erreichen. Und das gelingt mitunter auch. Also muss man immer schauen, wenn ein Betrag zur Klagloseinstellung, also der unstreitig gestellt wird, man stellt sich beispielsweise 60.000 vor, 48.000 zur Klagloseinstellung, kann man nur noch 12.000 einklagen.
Ja.
Und da sind die Gerichte mitunter zurückhaltend, weil sie dann Arbeit bekommen und sagen, ja, warum habt ihr euch da nicht auf 50 verständigt oder hättest du die 48 mal genommen und jetzt musst du uns damit noch beschäftigen. Das sind alles so Gedankengänge, die nicht alle Gerichte, aber die mitunter dann Gerichte schon haben. Und da ist immer dann Vorsicht geboten, aber wir haben uns trotzdem damit nicht einverstanden erklärt. Wir wollten weitere 12.000, nämlich insgesamt 60. Letztendlich haben wir uns dann auf weitere 6 verständigt. Das war dann auch soweit in Ordnung und es wurden dann 54.000 Euro insgesamt gezahlt.
Was mir jetzt gerade so hochgekocht ist, als du das jetzt alles erzählt hast, ne, wie das mit dem Angebot und dann wieder weniger. Wir reden hier wirklich über reine und pure Zahlen. Dieser ganze juristische Teil ist ja im Endeffekt dann ein emotionsloser. Das ist ja taktieren. Und ich muss gerade dran denken, dass Stefanie wahrscheinlich eine der schlimmsten Nächte erlebt hat, mit dieser Pflegekraft, mit dem Zustand ihres Mannes. Und dass er dann ja auch wirklich, danach nicht mehr ansprechbar war bis zu seinem Tod. Also, da prallen ja immer auch Welten aufeinander.
Ja, das ist auch nicht immer leicht für uns Juristen, für uns Patientenanwälte, das zu vermitteln. Das geht oftmals unter. Das finde ich sehr, sehr traurig, aber das spielt in der Rechtsprechung nicht so die allergrößten Gründe und sind nicht irgendwo urteilsbildend. Ein Stück weit schon, aber nicht so sehr, wie man sich das wünscht. Das ist ähnlich wie bei psychischen Erkrankungen. Die werden nicht so bewertet wie der sich und fühlbare Armbruch. Und das ist einfach leider noch immer unterbewertet, auch in der Schadensersatzrechtsprechung. Und wenn man weiß, dass diese Erkrankungen manchmal viel, viel mehr Gewicht haben, viel mehr belastender sind als so ein schlichter Armbruch, bleiben wir bei dem Bild mal, dann ist da noch einiges aufzuholen in der Rechtsprechung. Und dafür setze ich mich auch schon seit Jahren ein, weil wenn man weiß, wie schwerwiegend Depressionen sein können, ne, wie die einen wirklich hemmen in jeglicher Hinsicht, wenn man eine schwere Depression hat, ne, nicht mehr die Spülmaschine einräumen kann und nicht mehr aus dem Bett kommt oder nicht den Stift, der runtergefallen ist, aufheben kann. Das ist auch eine sehr, sehr schwere, schwerwiegende Erkrankung und nicht im Ansatz mit einem Armbruch zu vergleichen. Und trotzdem wird es weniger bewertet, schadensersatzmäßig oftmals als solche Fälle. Also da
vielleicht dreht sich das aber auch nochmal.
Ja, das hoffe ich schon seit vielen Jahren. Also da muss die Rechtsprechung ran und da ein Verständnis noch mehr entwickeln, dass das auch sehr, sehr schwerwiegende Erkrankungen sind.
Und weißt du, was ich auch oft schade finde bei unseren Fällen? Sie sind dann ja juristisch abgeschlossen. Ich habe dich ja auch schon öfter gefragt, hast du vielleicht noch Kontakt zu dem oder der Geschädigten oder zu der Familie? Ja, natürlich nicht. Wie sollst du denn Kontakt zu all diesen Menschen halten? In diesem Fall hätte mich jetzt zum Beispiel interessiert, was ist denn aus dieser Pflegekraft geworden? Ist die vielleicht gefeuert worden? Hat die nochmal einen Crashkurs in allem bekommen? Also ich finde, da hat ja Essentielles gefehlt.
Ich hoffe, dass sie diesen Crashkurs, wie du es bezeichnest, bekommen hat. Aber nein, das bekommen wir im Regelfall, in den allermeisten Fällen nicht mit, was auf der Seite passiert. Wir bekommen ja auch im Regelfall nicht mit, was mit unserem Mandanten dann passiert. Wenn das juristisch abgeschlossen ist, dann ist nochmal ein Austausch am Ende und dann war es das. Also es ist ganz, ganz selten, dass wir dann nach 1, 2, 3 Jahren nochmal irgendein Feedback bekommen. Das ist auch gar nicht umsetzbar. Wir haben hunderttausende Mandanten. Wie sollen wir das machen? Wir können auch nicht von uns aktiv nachfassen und erfragen. Dann bräuchten wir noch 3 zusätzliche Mitarbeiter, die das dann immer machen für uns. Das ist leider nicht umsetzbar und das ist einfach so und auch dann in dem Fall hinzunehmen.
Ja, also ein paar Sachen werden nebulös bleiben. Da können wir dann auch nicht mehr nachfassen. Und damit schließen wir die Akte für heute. Und bereiten uns natürlich sofort auf unseren nächsten Fall in der nächsten Woche vor.
Wolltest du nicht Unkraut rupfen?
Ich wollte Unkraut rupfen, ich wollte ein Regal aufbauen. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das heute mache.
Ach so, okay.
Aber es reicht ja, dass du mich um 10 Uhr an einem Samstagmorgen belästigst. Ja,
unverschämt von
Unverschämtheit.
Aber nächste Woche gibt's dennoch wieder einen Fall und wahrscheinlich Aufnahme dann nach 10 Uhr an einem Wochenendtag.
Wäre toll.
Damit Tanina auch mal ausschlafen kann. Ja. Für mich ist das ja fast Mittag, aber Tanina braucht einfach ihren Schönheitsschlaf.
Ja, wir stehen früh auf, damit ihr Donnerstag um Mitternacht schon unsere Folge genießen könnt. Bis nächste Woche, bleibt gesund.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.